Herzlich willkommen beim New Work Talk Podcast, dem Podcast für Entscheider. Die Arbeitswelt wandelt sich stetig und stellt große Herausforderungen an uns alle. Wie werden wir in der nahen Zukunft arbeiten? Wie realistisch ist die Umsetzbarkeit neuer Arbeitsformen? Mit welchem Aufwand sind diese verbunden? Und was muss bzw. wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt für uns ändern? Diese und viele weitere Fragen versuchen wir im Rahmen des New Work Talks zusammen mit spannenden Gästen zu beantworten, um Ihnen als Entscheider Ideen und Denkanstöße mitzugeben. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Anhören der heutigen New Work Talk Podcast Folge. Heute zu Gast im Podcast Raphael Gilgen, Trendscout Future of Work Life and Learn bei Vitra. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des New Work Talk Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und zusammen mit den Kollegen Tobias Augsten, Markus Blank machen wir diesen Podcast. Heute haben wir auch wieder einen interessanten Gast, aber bevor wir auf ihn zu sprechen kommen, würde ich wie sonst auch immer meine Co-Moderatoren fragen, wieso der Arbeitstag heute war. Jungs, wie war es heute bei euch?
Also bei mir war es heute perfekt, weil ich hatte endlich nach 6 Tagen unterwegs sein mal wieder einen Office-Tag. Und das entspannt dann immer, wenn man was abarbeiten kann.
Ja, meiner war sehr vielschichtig. Ich habe sehr viele Themen heute gehabt, sehr viele Telefonate. Ja, bin jetzt froh, dass Feierabend ist einerseits und andererseits natürlich, dass wir jetzt gleich einen ganz spannenden Gesprächspartner an Bord haben.
Jetzt, dann mach's mal nicht so spannend, sondern wie heißt er und ja, stellen wir uns einfach mal vor.
Ja, ich erzähle ein bisschen so kleine Vorgeschichte. Also er ist einerseits ein langjähriger Bekannter von mir und beruflich betrachtet ein Pionier des New Work. Selbst einige seiner Arbeitskollegen beschreiben ihn als crazy. Seine unbändige Neugier, die rastlose Suche nach Erklärungen und die Lust, alles auf den Kopf zu stellen, machen ihn zuweilen unbequem. Und wenn er nach einer langen Reise wieder einmal im Büro erscheint, erzählt er von Dingen, die mehr nach virtueller Utopie als nach gelebter Wirklichkeit klingen. Vor der Pandemie besuchte er mehr als 100 Unternehmen und Institutionen im Jahr. Die Welt ist sein Arbeitsplatz, die Zukunft sein Forschungsgebiet. Er ist auf der Suche nach dem Quellcode der Arbeitswelt. Privat lebt er auf einem kleinen Hof vor den Toren der Stadt Regensburg. Ein idyllischer Ort inmitten der Natur, den er und seine Familie mit einer Jugendwohngruppe, Pferden, Katzen und Hunden teilt. Es freut mich sehr, ihn heute als Gast bei uns zu haben. Der Trendscout Future of Work, Raphael Gilgen. Herzlich willkommen.
Servus, Jungs. Schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass du dabei bist, Raphael. Wow. Was für ein Intro, Markus. Hammer. Sehr gut.
Schon, ne? Fast wie auswendig gelernt.
jetzt noch ein Tusch. Aber was der Markus ja nicht erzählt hat, der Markus, wie wir uns kennengelernt haben, wir waren ja schon damals Sportpioniere. Markus und ich waren damals bei der ersten deutschen Meisterschaft im Triathlon für Junioren teilgenommen in Hückeswagen. Und wir waren dann Auserwählte, die dann gemeinsam zu einem Trainingslager gefahren sind nach Lorette Mar. Man glaubt es kaum, mit der deutschen Triathlon Union. Und ich glaube, das ist jetzt, oh mein Gott, das müsste 33 Jahre her sein. Ja.
Ja, schön war die Zeit. Ich rechne lieber nicht nach, aber die Zeit war unvergessen auf jeden Fall.
Aber Hand aufs Herz, Jungs. Lorette Mar, habt ihr wirklich trainiert oder habt ihr eher Party gemacht?
Nein, wir haben echt trainiert. Das war April, da fährt ja eh keiner hin. Wir sind ein paar unerschrockene Radfahrer. Das Wetter war auch nicht besonders. Na, und jeden Tag, Hubert Schwarz, die alte Triathlon-Legende, war der Kopf. Hans-Joachim Söll auch dabei. Oh mein Gott. Und
Roland Knoll.
Da ging es echt jeden Tag zur Sache. Mhm. Ich würde mal sagen, die alten Herren haben uns es richtig besorgt.
Und machst du heute auch noch Triathlon, Raphael?
Nee, ich habe meinen letzten Marathon, glaube ich, vor 4 Jahren gelaufen. Bin immer ganz so schnell, bin eher so wie ein Lance Bulldog. Einmal Standgas einstellen und loslaufen lassen. Nee, aber Triathlon, es ist einfach. Also Langstrecke vor allen Dingen ist too much.
Ich meine, der Talk heißt New Work Talk. Wann und wie hast du so den ersten Berührungspunkt mit dem Thema New Work gehabt?
Oh, schau, die Frage hat mir noch keiner gestellt. Meins, ich habe, doch, kann ich dir genau sagen. Erzähl es mir ein. Mein Dad, als ich 16 war, also auf jeden Fall Realschule fertig und so davor, so Berufswunsch, hat mein Dad zu mir gesagt, Raphael, du kannst alles machen, ist eigentlich egal. Hauptsache, es macht dir Spaß. wenn du keine Freude bei der Arbeit hast, dann lass es sein. Das war, ich glaube, das war so die erste große Polung in meinem Kompass für meine Erwerbsbiografie, die ja sehr vielfältig ist. Und ich hatte immer das große Glück, echt gute Chefs zu haben. Leadership, das Wort gab es ja damals noch nicht. Habe auch zwei Ausbildungen gemacht, habe zu beiden Ausbildungen betrieben, heute noch einen guten Rat. Die standen immer für Potenzialentfaltung, die standen immer dafür, die Kolleginnen und Kollegen zu stärken. Da war immer Platz so für deinen persönlichen Raum. Und wenn du das Glück hast und so wachsen kannst, wie so ein junger Baum im Wald, wo einer so ein bisschen aufpasst, dass er nicht angeknabbert wird und sonst nichts passiert, dann hast du auch irgendwann so eine gute Stimme in dir drin, die dir einfach sagt, der bist du, dazu stehst du, das bist du dir wert. Und dann weißt du, was du tust und was du nicht tust.
Nochmal zurückgefragt, New Work, ja, wie ging's los bei dir?
Zum einen, ich bin ja, ich habe das ja oft gesagt, in meinen ganzen Reisen, ich habe die Vitra jetzt 35 Länder besucht, auf 5 Kontinenten. Ich habe in fast 150 Städten gesprochen, Vorträge gehalten oder geworkshoppt. Und diese Begrifflichkeit des New Work ist in anderen Teilen der Welt gar nicht so etabliert. Deshalb ist die für mich auch gar nicht so bestimmt. Aber was damit gemeint ist, das ist durchaus eine ausgesprochene und unausgesprochene Sehnsucht überall, wo ich war. Und die wesentlichen Elemente waren schon immer für mich Teil meiner Arbeit. Das eine war zum Beispiel Freiheit. Also bedeutet klar, du hast eine Aufgabe, aber wie du die Aufgabe angehst, wie du die Aufgaben strukturierst, welche Methoden du wählst, daran frei zu sein. Auch den Anspruch zu haben, dass du so gut wie es geht, ich will nicht sagen jeden Tag, aber wöchentlich was dazulernst, dass du deine Potenziale entfaltest und auch, dass die Arbeit dir hilft, dir, also jetzt nicht einen gesellschaftlichen Status zu kriegen, der damals viel wichtiger war, wie es heute sein kann mit der Arbeit, aber dass Arbeit dir nicht hilft, dabei dein Leben zu bestreiten, sondern auch dein Leben reicher zu machen mit all den Erfahrungen. Und das hatte ich echt von Anfang an. Es gab wirklich keine Ausnahme, wo ich nicht das Gefühl hatte, auf diesem Koch zu sein. Vielleicht bin ich da auch privilegiert. Und andererseits, ich habe das natürlich auch unausgesprochen angefordert. Und wenn du dann auf deiner Seite deinen Teil dazu beiträgst und die Erwartungshaltung von Kolleginnen und Kollegen, Team oder Unternehmensleitung erfüllst, dann stand dir nie auch was im Weg.
Du hast gerade von Freiheit gesprochen. Wer sucht für dich denn die Destinationen aus, die Ziele?
Das mache ich schon selber. Naja, da gibt es schon eine Wechselwirkung. Also vor Corona war das ja so, dass wir in den Hauptmärkten von uns, da gab es natürlich immer eine Nachfrage an einer Unterstützung von mir. Das ist ja vielfältig. Auf der einen Seite bin ich Ambassador. Also klar, du bist natürlich Botschafter der Marke mit allem, was du tust, mit deinem Verhalten. Auf der anderen Seite ist auch eine Art Eisbrecher, Organisation, Unternehmen zu öffnen für diese Ideen. Und das heißt, die unterschiedlichen Ländermärkte haben dann Erfahrungen mit meiner Arbeit gesammelt und haben dich dann angefordert, ein- oder zweimal im Jahr, je nachdem, wie weit die entfernt sind. Das ist also die eine Richtung, dass ich quasi meinen Kollegen diene, egal wo die jetzt sind auf der Welt. Und auf der anderen Seite, dass ich mir halt, klar, No-Brainer, ich glaube, ich war das erste Mal im Silicon Valley vor 9 Jahren jetzt. Ja, da kam es ja gar nicht darum, da nicht hinzufahren. Da war ich noch nicht mal bei Vitra und habe den Schwung dann natürlich mitgenommen, ich bei Vitra war, aber dann stand natürlich, ich war auch vor Vitra schon in China und habe da gearbeitet. Und dann stand natürlich Asien auf der Agenda, Singapur, also all die Städte, wo ich den Eindruck hatte, dass dort wesentliche Textpassagen einer neuen Zeit geschrieben werden. Und die habe ich mir dann selber ausgesucht. Aber auch dort ist ja Vitra immer präsent, dann hast du im Prinzip beides miteinander kombiniert.
Okay. Kurze Follow-up-Frage für alle Hörerinnen und Hörer, als auch mich jetzt in dem Fall, die Vitra noch nicht kennen. Was macht Vitra?
Vitra ist eine Design-Company. Wir sind ein Schweizer Familienunternehmen und ich würde mal behaupten, jeder der Zuhörer hat mal Wahrscheinlich die meisten kennen diesen Lounge-Chair, diesen schönen Sessel, den eine große Begehrlichkeit weckt. Oft in einem Nussbaum, wo Palisander furniert, mit diesen Lederkissen drauf, der so bequem ist, wie so eine Art Baseball-Handschuh, wie der Finder das mal gesagt hat, oder den Plastic-Chair. Also wir stellen Produkte her, Möbel, die den Menschen ein Leben lang begleiten, weil sie einfach immer wunderbar, weil sie stärker sind als die Zeit und immer in die unterschiedlichen Epochen passen. Und wenn man sagt, was ist unsere Secret Source, oder was ist unsere Superkraft, dann ist das bestimmt Design. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie das Unternehmen und die Familie es geschafft hat. Ohne, du findest nirgendwo von uns bei uns einen Text oder so ein Leitbild, was Design ist. Aber die Grammatik beherrschen viele, viele, viele meiner Kolleginnen und Kollegen das bis heute. Und du hast immer einen Eindruck, das ist ein Vitra-Accessoire oder das ist keins von uns oder das ist ein Vitra-Produkt und das ist keins. Ja, und das machen wir. Und man findet uns natürlich in den Wohnungen der Menschen. Menschen gestalten mit unseren Produkten ihren Wohnraum. Man findet uns in Arbeitsräumen, Konferenzräumen, in Coworking Spaces, in Hotels, aber auch in schnellen Restaurants. Und man wartet sehr gerne auf uns in Flughäfen.
Ich komme vom Hintergrund her aus dem immobilienwirtschaftlichen Bereich, durfte vor 15 Jahren den Value Office Circle gründen. Das war ein Verbund von Facility Managern von Adidas, Siemens, T-Systems, also über insgesamt Nutzfläche über 2 Millionen Quadratmeter Bürofläche. Und wir haben uns damals die Frage gestellt, wie kann denn die Arbeitswelt der Zukunft sein? Also nicht New Work, sondern Arbeitswelt der Zukunft. Und damals ging alles um die Immobilie. Die Botschaft war eigentlich, denkt an die Menschen, denkt an die Nutzer der Immobilie. Und in der Folge darauf sind dann eben verschiedene Konzepte entstanden mit Lounges etc. Jetzt, insbesondere beschleunigt durch Corona, schaut die Welt ganz anders aus. Arbeitswelt der Zukunft, wo wird's denn hingehen in den nächsten 15 Jahren?
Tja, das ist ein verdammt dickes Brett. Ich fange das mal an so zu portionieren, dass es in homöopathischen Dosen verdaubar ist. Der Christian Scheier, seines Zeichen VP Real Estate von Adidas, sagte zu mir in meinem Gespräch, Raphael, das Büro hat das Monopol auf Arbeit verloren, also auf die Wissensarbeit. Bedeutet, erste, jeder physische Ort buhlt zukünftig um die Gunst der Mitarbeiterin, weil man heute die Auswahl hat, ob ich jetzt die Arbeit von zu Hause mache, ob ich in Coworking Space gehe, in ein Hotel, in eine Bar, irgendwo an den See oder an den Weiher oder ins Büro fahre. Also das Rennen ist schon mal eröffnet. Das erste ist die Auswahl an unterschiedlichen physischen Arbeitsorten. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist, neben den physischen Arbeitsorten gibt es ja auch den virtuellen Arbeitsort. Denk mal an die Remote-Tools, die wir nur im Moment hier nur bedingt befriedigen, konsumieren, wenn wir also vor einem Monitor sitzen oder ich hier gerade im Auto von meinem Smartphone. Aber der virtuelle Raum wird innerhalb der nächsten 5 Jahre schon gleichberechtigt sein mit dem physischen Raum. Man muss nur mal bei Google nach Microsoft Mesh schauen. Microsoft Mesh ist quasi ein Dienst von Microsoft, Remote Work Dienst, wo man das erste Mal Teleportation machen kann. Ich kann mir jeden Menschen, der die gleiche Technologie hat, mit dem ich gerne mal zusammenarbeiten würde, denken, kreativ sein würde, zu mir nach Hause holen auf dem Ponyhof, sofern ich doch diese Mesh-Installation habe. Also das zweite Thema ist, der virtuelle Raum ist gleichberechtigt. Und im städtischen Raum kann man eigentlich sagen, the desk is dead, the office is dead, the city is the office, sagte mal Julia Erdmann, Architektin aus Hamburg. Und das beschreibt das schon. Heißt in erster Linie, Raum löst sich auf der einen Seite auf, aus dieser alten, sehr statischen, eindimensionalen Version und ist wirklich mehrdimensional, physisch wie virtuell. Das ist die erste, das finde ich, ist überhaupt eine riesengroße Veränderung. Bedeutet wiederum, dass die Mitarbeiterinnen Auswahl haben, zu sagen, wo man denn welche Arbeit wie macht. das größte Geschenk, empfinde ich dabei, dass auf einmal die Möglichkeiten, mit Menschen zu arbeiten, die nie in unseren persönlichen Dunstkreis gekommen sind, da ist. Und es ist so einfach wie nie zuvor. Und wenn ich mal so ein Bild kreieren könnte, dann würde ich sagen, wir werden viele Analogien und Muster des Gamings in einer Arbeitswelt von morgen wiederfinden. Also das nur mal aus dieser Perspektive der Architektur betrachtet, einer physischen oder virtuellen. Aus der Perspektive des How We Work, also wie wir zusammenarbeiten werden, gehe ich davon aus, dieses Jahrzehnt, was vor uns liegt, ist ja stimmt durch die Unbekannte, also die Unbekannte im Kontext der Zukunft, weil eben wir jetzt gelernt haben in der Pandemie, was das bedeutet, wie sensibel doch unser System darauf reagiert hat und wir nicht wirklich vorbereitet waren. Also ist quasi die unbekannte Teil unserer Planung und eine Organisation muss dann halt ein Stück weit agiler werden. Und wie wird man agiler, indem man sich nicht daran orientiert, wo man im Organigramm steht oder welchen Teil man der Abteilung ist, sondern dass die Aufgabe immer im Zentrum der Aktivität steht und dass man sich um die Aufgabe herum organisiert. Also ein wenig so wie im Orchester, wie jetzt in Bayreuth oder in Salzburg, wenn es ein Stück gibt, eine Komposition, dann organisiert sich das Orchester um diese Komposition und dann steht die Komposition im Mittelpunkt. Dann gibt es den Dirigenten, der könnte so ein bisschen so der Scope of Workmaster sein und das Orchester ist dann deine Working Squad. Und wenn dann dieses Stück oder diese Partitur gespielt ist, dann wird es eine neue Partitur, ein neues Stück geben. Und das, was dann noch an Routinearbeit übrig bleibt, das machen wir dann von daheim oder von wo auch immer. Das heißt, in einem großen Spannungsfeld, du allein, aber alles, was du alleine nicht machen kannst oder alles das, was man zu Hause im Homeoffice nicht einsperren kann, das basiert auf einer Kollaboration, auf einer Co-Kreation und auch mittelfristig schon von Großunternehmen zu Großunternehmen auf einer Cross-Innovation. Und das wird für uns alle eine ziemlich neue Lernerfahrung werden. Und das andere Element ist natürlich unterstützend, sind Technologien. Ich hatte vorhin Microsoft Mesh erwähnt, als eine, aber auch Oculus. Und wir werden auch von Apple Dienste erleben, die im Bereich der Augmented oder Virtual Reality das Remote Work um eine Dimension erweitern, die für uns nicht greifbar ist. Dazu einher, ich hatte vorhin dieses Beispiel Orchester gebracht, werden wir mit People Analytics arbeiten, wie StarMind oder Humanize, die uns einfach dabei helfen, Aufgabenstellung bezogen, die besten Teams zu kuratieren, aber wo du auch mit deiner Expertise ganz anders Empfänger bist von Frage und Aufgabenstellung, weil egal, wo die Kollegen oder der Kollege sitzt, wenn er bei StarMind halt die Fragestellung adressiert, bei dir dann so ein Lämpchen aufleuchtet. Das, finde ich, ist eine sehr große Transformation.
Ja, das ist sehr spannend. Raphael, du sprichst in deinen Vorträgen immer wieder von einer Campus-Community. Jetzt gibt es ja aber nicht nur Großkonzerne einerseits, sondern auch viele Mittelständler und Kleinunternehmen. Wie kann denn auch ein kleines Unternehmen diese Campus-Atmosphäre schaffen? Gibt es da irgendwie ein Rezept dafür?
Ja, jetzt muss man sagen, ich habe ja vor der Pandemie von dieser Campus-Community gesprochen, die war auch Teil meines Work-Panoramas, also mein großes Dashboard. Und jetzt die Aufgabe ist jetzt viel herausfordernder. Also Organisationen verstehen sich ja als Gemeinschaften. Und in der Vergangenheit war ja diese Campus-Community die Gemeinschaft, die sich über die Verortung der Organisation, nehmen wir als Beispiel die Adidas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich über die Verortung in der World of Sport zugehörig fühlten zum Unternehmen und Teil einer größeren Gemeinschaft waren, was eine unserer größten Sehnsüchte von uns Menschen ist. Und jetzt besteht ja die Herausforderung darin, das auch in einer Remote World zu tun. Das ist mal der eine Aspekt. Du sagtest jetzt bei kleinen Unternehmen natürlich, ich finde sogar bei kleineren Unternehmen ist das mein Vielfaches einfacher, weil wenn die Firma jenseits 100 oder 60 Leute ist, dann weiß man noch so, wann wer Geburtstag hat, wer gerade das Kind bekommen hat, wo ein Hund eingezogen ist, wohin in Urlaub fahren, wer welchen Sport macht, wer welche Expertise hat. Und sehr oft gibt es ja in diesen Unternehmensgrößen eine gelebte unternehmerische Fürsorge. Und da wird man das Wort Community vielleicht sogar schon ergänzen mit der Begrifflichkeit der Familie, also aus den positiven Aspekten einer Familie heraus, weil die Bindung natürlich in kleinen Organisationen viel einfacher ist. Aber auch dieser Garten muss bestellt werden. Das Pflegen oder das Kuratieren und auch, wie man heute sagen würde, dieses Empowerment dieser Gemeinschaft, das ist eine hehre Aufgabe für Unternehmerinnen oder für Unternehmer und für Eigentümerinnen.
Du hältst die Vorträge sowohl national als auch international, gell? Habe ich verstanden. Ja. Wie ist so dein Eindruck jetzt, wenn du auf die deutsche Unternehmerwelt halt schaust? Sind die Unternehmen ready für solche Veränderungen, die du eben beschrieben hast, die so in naher Zukunft anstehen oder bereits ongoing sind, international zumindest? Oder was sind so die Blockaden im Kopf vielleicht, die da aktuell existieren, die vielleicht durchbrochen werden müssen?
Ja, also ich habe gestern gesprochen bei den jungen Unternehmern in Baden-Württemberg. Man kann per se sagen, dass der Grad der Aufklärung, also das Wissen um eine veränderte Arbeitswelt im Kontext einer veränderten Zusammenarbeit, Leadership oder einer veränderten Architektur der Arbeit, das hat durch die Bank weg ein sehr hohes Niveau. Also ich treffe jetzt nicht auf Leute, wenn ich erzähle, die mich anschauen und so nach dem Motto, kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich pflege dann auch eine sehr einfache Sprache, macht das sehr pointiert, bringt viele Beispiele. Und da habe ich, das hat sich massiv verändert, seitdem ich das mache. Das ist überhaupt nicht das Thema. Was uns herausfordert als Gesellschaft, ist etwas anderes. Und ich rede jetzt nicht von den 15% oder 20% der Thought Leader, unabhängig von der Unternehmensgröße. Oh, hier fährt gerade der nagelneue BMW iX vorbei, Entschuldigung. Was für ein Auto. Elektro natürlich. Also die größte Herausforderung ist eine andere. Die größte Herausforderung ist, jedes Unternehmen bekommt die Zukunft, die es verdient. Und die Auseinandersetzung mit der Zukunft oder mit der Erneuerung der Organisation bedarf Energie zweifach. Das eine ist Zeit und das andere ist Geld. Warum Geld? Wenn du eine Transformation und eine Business-Transformation, die uns nicht verhandelbar ist, damit du überhaupt in diesem Markt bestehst, ist oft mit Investitionen verbunden. Dann nützt es nichts, wenn du einen Igel in der Tasche hast. Und was ist die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit bei einer Investition oder auch bei einer Technologieinvestition ist oft das fehlende plastische Vorstellungsvermögen, was denn diese Investition also dieses Investment am Ende für einen Impact haben kann. Weil es einfach Neuland ist für die Unternehmen. Auf der einen Seite ist es dieses Thema der, wie ich genannt habe, das fehlende plastische Vorstellungsvermögen. Was kann man dagegen tun? Einfach mit Unternehmerinnen und Unternehmern sprechen, die sowas schon mal getan haben. Es gibt überall super Benchlearning-Beispiele. Man muss nur mal in die IHK-Zeitung gehen, in die Wirtschaftszeitung der lokalen Presse. Dort gibt es immer gute Erfolgsstories, von denen man lernen kann. Der zweite Aspekt ist, ich hatte eingangs gesagt, vor uns liegt eine Zeit, die dieses Unbekannte, wo das ein Imperativ ist. Und du kannst jetzt nicht deine Firma nur noch auf Kontrolle aufbauen. Du musst bereit sein, im Spannungsfeld zwischen Chaos und Kontrolle dein Unternehmen zu führen. Jetzt werden viele sagen, ja, der Gegner ist ja komplett bekloppt, ich kann ja nicht meine Steuererklärung auf Chaos machen. Nee. Die Steuererklärung ist eh so reguliert, die kannst du nur auf Kontrolle machen. Aber alles das, was der Erneuerung dient, da musst du bereit sein, Experimente zu machen und auch mal dich auf dieses Chaos einzulassen.
Setzt aber auch voraus, dass die Belegschaft ebenfalls mitzieht, ja? Dass die ebenfalls vom Mindset halt logisch so ticken wie die Führungskraft, wie die Geschäftsführung, die halt diese Veränderung halt anstoßen möchte.
Ja, du sprichst einen guten Punkt an. Wo gelingt das immer? Das sind zwei Faktoren, wo das immer gelingt, ist visionäre Führungskräfte, visionäre Unternehmerinnen projizieren immer ein Bild und machen es damit einfacher, diese mangelnde plastische Vorstellungskraft zu bedienen. Und wenn so ein Zielbild mal existiert, eine Vision oder so ein Polarstern, dann ist es auch einfacher, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man dann dem Team diese Sicherheit gibt, diese psychologische, in dieser Zeit dann auch zu bestehen. Also sie daran zu bestärken, wenn es dann mal, wenn die See mal ein bisschen rauer wird und wenn man das Gefühl hat, das Ziel nicht zu erreichen oder vom Kurs abgekommen zu sein, nicht am ersten Tag sofort die Segel zu streichen.
Also ich kann dem Raphael nur beipflichten. Ich habe ein Buch geschrieben, Strategie und Innovation, und da ging es darum, wie kann ein Konzern wie Nokia, der nachweisbar das Wissen hatte von Apple, also diese ganzen Apple-Elemente, die waren bei Nokia bekannt. Aber wie kann es passieren, dass so ein Konzern quasi diesen innovativen Schritt nicht mehr zustande bringt? Und es gibt da deutliche Anzeichen dafür, dass das daran lag, dass man eben in konventionellen Hierarchien, Berichtsstrukturen einfach diese Innovation nicht auf den Punkt gebracht hat. Also man war einfach zu gut organisiert. Und ich sehe da großes Problem. Also ich arbeite auch für einen Lehrstuhl, wo wir Studenten ausbilden. Die Managementlehre hat noch die alten Tools in vielen Punkten. Also wie ich plane, wie ich Budgets mache, wie ich Verantwortungen festlege. Das ist also wirklich, teilweise bilden wir dann unsere Manager der Zukunft wirklich noch mit alten Tools aus. Und das wird ein Problem werden. Wie bekommen wir die Unternehmen in die Transformation, wenn die Manager praktisch noch in dem alten Wissen sind?
Ja, ich meine, es ist interessant, was du sagst. Ich war ja vor meiner Zeit als Trendscout, war ja auch mal Geschäftsführer. Ich glaube sogar 7 oder 8 Jahre. Waren fast 14 oder 15 Mann, war mein Team stark. Hab zu Hause Gabler und wie die anderen Verlage heißen, bestimmt 20, 25 Wirtschaftsbücher. Ich würde sagen, die Hälfte davon könnte ich heute thermisch entsorgen. Weil sie eben nicht mehr auf die Herausforderungen dieser Zeit einzahlen. Ich würde aber noch was ergänzen. Ich glaube selbst, weißt du, mit den Methoden, hab ja mal Schreiner gelernt, und wenn dir ein Werkzeug fehlte, dann konnte man immer noch so improvisieren. Ich glaube, was auch fehlt, ist diese mangelnde Zoom-Out-Perspektive. Also John Hagel von Deloitte, vom Center for the Edge, hat mal ein tolles Dokument verfasst, kann man vielleicht in Shownotes zeigen. Zoom in und Zoom out. Zoom in ist im Prinzip der Betrachtungshorizont von etwa 18 Monaten. Da sind Unternehmen sehr gut drin. Das sind die Quartalzahlen, die Jahresergebnisse, Produkte, die man launcht, Kapitalbedarf, den man organisiert, Personal, was man anheuert. Und dann gibt's die Zoom-Out-Ebene, die ab 10 Jahren von jetzt beginnt. Und Zoom-Out findet eigentlich nicht statt. Das Schlimmste, was dann passieren kann, dass du quasi auf Zoom-Out, quasi auf die Zukunft wartest, wie ein Bus, der nicht kommt. Und irgendwann steht der vor der Tür und dann ist es zu spät. Oder dann bist du quasi, das ist wie im Fußball, liegst 2-0 zurück und musst jetzt erstmal aus der Defensive heraus den Gleichstand erzielen. Und da steckt auch der eine oder andere drin.
Wie schaut's aus? Du hast vorhin gesagt, dass du auch in China gearbeitet hast, im Silicon Valley auch gewesen bist. Sind die Nationen, die ich jetzt gerade eben angesprochen habe, China, USA, sind die in dem Punkt, was die Transformation angeht, schon erheblich weiter? Oder wie
ja, man muss ja. Also nur mal die Dimension der Ostküste. Von San Francisco bis nach San Jose sind in etwa, ich will mal sagen, 120 Kilometer so wahrscheinlich, saßen vor der Pandemie 6.500 Technologieunternehmen. Also wie in einer Perlenkette, einer nach dem anderen. Aber wenn man in der Geschichte zurückgeht, die Siedler damals, die den Westen der USA besiedelt haben, die also mit dem Planwagen dahin gereist sind, also wenn erstmal einer mit dem Planwagen bis dahin reist, und dann da ankommt und so viel Mühen auf sich nimmt, der schreckt ja vor nichts mehr zurück. Er hat ja ein ganz anderes Mindset und gefühlt steckt das auch so in dieser DNA der Ostküste und vor allen Dingen in Teilen von Kalifornien. Und das andere ist ja, wenn du siehst, wie dann das Ökosystem der neuen Ideen ist, mit den Universitäten, mit den großen Anteil an führenden Technologiefirmen, mit den Venture Capital Gebern, dann ist das ideale Nährboden, dass Transformation, neue Geschäfte entstehen ganz stark auch so. Das sind ja wirkliche Rebellen, die Bestehendes in Frage stellen. In Südostasien, nehmen wir kurz Südostasien, also Indonesien, Philippinen, Malaysia, Singapur, ist es anders. Das hat damit zu tun, das Durchschnittsalter in Südostasien ist in etwa so 22, 23, 24 Jahre. Viele junge Menschen, die an dieser Welt teilhaben wollen und mit einem unheimlichen Engagement und Disziplin ihren Weg suchen. Ihren Weg, weil ihre Eltern ein anderes Leben geführt haben und Bildung überhaupt kein Thema mehr ist, also in weiten Teilen kein Thema mehr ist. Und in China ist es auch so, dass natürlich wenn man bedenkt, ich treffe ja schon mal Leute, die dann irgendwie 86, 85 das erste Mal in China waren, das war ein vollkommen anderes Land. Das bedeutet, dass auch da die heute 25, 30-Jährigen erlebt haben, wie die Eltern groß geworden sind, welches Bildungssystem sie hatten. Und das sind Hochleistungssportler auf der Arbeit. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist bewundernswert, was die geschaffen haben. Also ich will es hier kennen. Es geht jetzt gar nicht darum, zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist, was China macht, sondern die Frage zielt sich ja darauf hin, wie Arbeit anders funktionieren kann. Und das China ist quasi wie aus dem Nichts entstanden.
Jetzt hast du aber gerade gesagt, Raphael, dass gerade jetzt über die Thematik mit China, dass das Rebellen sind. Also das heißt, die machen es einfach anders oder möchten es anders machen wie ihre Vorfahren, wie ihre Eltern.
Na, Entschuldigung, die Rebellen waren die an der Westküste.
Oh, sorry. Okay, dann machen wir kurz den Switch Richtung Westküste, also sprich nach Amerika. Rebellen. Jetzt hast du aber gesagt bei einem Interview, dass man Rebellen oder mit Rebellen alleine kein Unternehmen voranbringen kann, beziehungsweise die Zukunft des Unternehmens nicht gewährleisten kann. Wie ist da dieses Gleichgewicht zu betrachten?
Ja, das Zitat war, da hat er gut aufgepasst, das Zitat war, wenn man sein Unternehmen nur auf Rebellen aufbaut, dann fliegt das einem auseinander. Das ist eine sehr gute Frage. Also, angenommen, du hast jetzt diesen Rebellentypus. Eine Rolle übernehmen hier die Venture Capital Geber. Die VCs sind ja oft in meisten Fällen nicht nur Kapitalgeber, sondern auch haben einen strategischen Impact auf das junge oder dann etablierte Unternehmen, was sehr viel Potenzial hat. Also Managerinnen und Manager, die Senior Manager sind von ihren Wesen, die sehr viel Erfahrung haben im Aufbau von Organisationen und die dann ganz geschickt Leitplanken, Regeln, Ampelsysteme, würde ich mal sagen, aufstellen und dann halt sehr kontrolliert mit der Energie der Rebellen umgehen.
Okay, verstanden. Also das heißt, was ja auch ein Stück weit logisch ist, du brauchst eigentlich von jeder Charakterperson letztendlich den gewissen Anteil, um einfach die Balance zu schaffen und dann das Unternehmen voranzubringen. Genau, weil sonst wären wir ja wirklich nur stupide Roboter und würde so nicht funktionieren.
Ja, aber das bedeutet aber auch den Respekt. So wenn morgen bei Vitra junge Talente anfangen mit 20, 22, 23, 24, dann verdienen die genauso meine Aufmerksamkeit wie einer meiner smartesten Kollegen oder ein Boardmitglied von Vitra. So. Und umgekehrt natürlich genauso. Weil das ist die Grundvoraussetzung. Und die Besonderheit, Markus, die hier dazukommt, ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen Wissen und Erfahrung. Also auf der einen Seite Erfahrung kommt natürlich dann halt über den Intervall. Einer, der 40 Jahresabschlüsse gemacht hat, dem machst du natürlich vom Jahresabschluss nichts vor. Das ist Erfahrung. Radfahren kommt vom Radfahren. Laufen kommt vom Laufen. Aber Wissen hat aktuell eine Halbwertszeit von 6 Monaten. Das bedeutet, die mit frischem Wissen in ihre Erwerbsbiografie starten, denen ist gut geraten, sich mit Menschen zu umgeben, die viel Erfahrung haben. Und die Menschen, die sehr viel Erfahrung haben, denen ist gut geraten, sich mit Menschen zu umgeben, die viel neues Wissen haben. Und so wird da ein Schuh draus.
Du hast vorhin gesagt, was für Management oder welche Lektüre du dir damals angeschafft hast, als du Geschäftsführer warst. Wenn du so an Hochschulausbildung zum Beispiel denkst, an die Universitäten, sind die ready für die Transformation, was so die Bildungsinhalte angeht? Oder, weil ich meine, ich stimme dir davor zu. Wissen heutzutage hat eine Halbwertszeit von 6 Monaten, ja. Und im Prinzip das, was die Studenten dort lernen, ist im Prinzip, wenn sie es heute starten und in 3 Jahren fertig sind, hat sich schon wieder alles geändert.
Also ich kann eins sagen, dass die deutschen Universitäten, die in diesem, wie heißen sie, die in dieser Exzellenzinitiative sind, mit Sicherheit zu denen gehören, die herausragende Arbeit machen. Ich will es mal anders beschreiben. Weißt du, angenommen, du machst einen Jagdschein, dann gibt es Duktus oder Verhaltensweisen, die halt das Jagen und diese Gemeinschaft der Jägerinnen und Jäger ausmachen. Aber wenn ich an der Uni denke, dann meine ich, dass die Türen zu den Professoren und zu den Lehrkräften immer offen stehen müssten. Dass man keinen Doktorvater braucht, sondern dass man eine Doktorarbeit, egal welche diese auch ist, immer unterstützt und dass die Hoheit über diese Doktorarbeit der Doktorand oder die Doktorandin hat und nicht der Doktorvater. Und so gibt es ein paar Rituale im Hochschulwesen, das muss man sagen, der Gegner hat keine akademische Ausbildung, der tut sich leicht, wo ich sage, das ist antiquiert. Ich glaube weniger, dass das ein Programm ist. Ich habe ja sehr viel mittlerweile mit unterschiedlichen Hochschulen zu tun, also überhaupt nicht nur mit Design- und Architekturhochschulen, sondern auch mit Schulen, die im Kontext Innovation oder auch Betriebswirtschaft unterrichten. Und hier erlebe ich sehr engagierte Professoren, die sehr darum bemüht sind, das Lehrprogramm also zeitgemäß zu gestalten und die neue Generation wirklich auf die Zeit vorbereiten.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Du verwendest in deinen Vorträgen den Begriff Ambidextrie. Und ich habe das so verstanden, dass es da um die Kombination geht, sowohl effizient, aber auch innovativ zu sein. Und das wird oft auf Räume bezogen. Aber meiner Meinung nach kann man das genauso, geht es eben auch ums Management oder die ganze Organisation. Kannst du da nochmal was zu dem Spannungsfeld sagen?
Also Verweis hier auch an Ambidextrie. Schönen Gruß an das Team von Brainlab in München. Die haben mir dieses Chart mal gezeigt. Also die haben das gezeichnet und dann habe ich es mir abfotografiert. Also die Ambidextrie, ganz einfach, ganz super einfaches Beispiel, was jeder kennt. Jeder kennt die Rügenwalder Mühle. Die Rügenwalder Mühle, bekannt für ihre Wurst. Heute mit 40% Marktanteil, Fleischersatzprodukte, der Marktführer im deutschsprachigen Europa. Also wenn einer das totale Gegenteil tut, von dem, was er schon immer gemacht hat, und das gelingt, das ist gelungene Ambidextrie. Anderes Beispiel, der erste deutsche Autobauer hat es geschafft, im ersten Quartal 110.000 Elektroautos auf dem Markt zu platzieren. Hat noch nach wie vor noch Autos mit Verbrennermotoren im Portfolio. Auch das ist eine Ambidextrie, die zu gelingen scheint. Bedeutet, man sagt, auf der einen Seite ist es Exploitation, das, was man schon immer gemacht hat, also das bestehende Geschäftsmodell, das nutzt man, darüber hat man Erträge und Einkünfte und darüber finanziert man aber auch die Exploration, also das Neuland, was man betritt und die Erneuerung und Veränderung des Geschäftsmodells. Und das ist natürlich ein mächtiger Spannungsbogen, der natürlich auch zu Konflikten führt. Also überlegt euch mal, ein Unternehmen wie Porsche, die 2018 den Taycan eingeführt haben, die man alle kennt vom 911, von den unterschiedlichen Rennsportserien. Das ist schon mit Sicherheit in der eigenen Organisation eine Herausforderung, diese Akzeptanz zu kriegen. Aber das wiederum, die Ambidextrie und die konsequente Auseinandersetzung damit führt überhaupt in die Erneuerung einer Firma, weil es oft nicht reicht, wenn die Erneuerung nur eindimensional ist, weil die Märkte sich als mehrdimensional verändern. Und das Spannungsfeld ist ja super vielfältig. Das Spannungsfeld verändert das How We Work, das Spannungsfeld verändert den Umgang, also mit der Führungskräfte, mit den Mitarbeiterinnen, und auch die Architektur der Arbeit, die man nutzt.
Aber wie ist es dann gestaltet? Gibt es dann einen Bereich, der klassisch effizient arbeitet im Zellenbüro und einen Bereich, der virtuell arbeitet in der gleichen Organisation?
Das ist schon ganz gut, was du da anmerkst. Ja, also du kannst natürlich nicht diese Exploration radikal auf die ganze Firma machen, dann fliegt dir der Laden auseinander. Du kannst ja nicht von heute auf morgen eine 180-Grad-Kehrtwende mit dem ganzen Apparat deiner Organisation machen. Und ja, das heißt, angenommen, du hast jetzt eine Gruppe und diese Gruppe arbeitet jetzt an diesen neuen Produkten oder Services, dann sind die vollkommen frei in der Art und Weise der Auswahl, Methoden, Techniken, Raum, Einsatz von Freelancern etc. pp. Natürlich gibt es auch hier Budgets und all das Ganze. Aber es ist in etwa so, wie du es beschrieben hast. Aber auch jetzt geht's hier darum, dass man dann keinen Unterschied macht, das sind die Guten und die Schlechten oder das sind die Langweiler und das sind die Pioniere, sondern auch die unternehmerische Aufgabe ist es natürlich, alle Mitarbeiterinnen auf diesem Weg mitzunehmen und du brauchst beide. Ja? Und im Unternehmen, das ist ja das Schöne, es finden sich immer die Menschen, die sagen, ich weiß noch nicht, wo es lang geht, aber ich bin dabei. Und die anderen sagen, nee, ich mache mal das, was ich kann und gut ist.
Mich würde noch mal ganz kurz interessieren, wir haben jetzt viel über, ich sag mal, ein Stück weit Vergangenheit, über die Gegenwart, über die Zukunft. Wie sieht deine Zukunft aktuell aus? Woran arbeitest du im Speziellen?
Woran ich arbeite? Ja, ich arbeite jetzt langsam mal sicher am nächsten Work-Panorama. Okay, nee, fangen wir mal anders an. Was mich wirklich beschäftigt, das ist in der noch nie dagewesenen Dimension der Klimawandel. Weil diese Städte Eschweiler, Stolberg, das sind quasi Nachbarstädte oder auch die Dörfer wie Ficht sind Nachbardörfer von meinen Eltern oder mein Bruder gehört zu dieser Stadt Euskirchen, aber der wohnt außerhalb, also in der Nähe und in Mechernich, gar nichts passiert. Und aber du wirst, ich war jetzt nicht vor Ort, aber diese Bilder gehen mir nicht aus dem Kopf, weil auch das quasi mein plastisches Vorstellungsvermögen gesprengt hat, was da ist. Und das beschäftigt mich massiv. Und Planet Centricity ist ja auch Teil meines Work-Panoramas. Aber jetzt bin ich auch so weit, dass ich sage, boah, Raffa, du kannst das jetzt nicht mehr predigen. Also was mache ich jetzt? Unter 800 Kilometer steige ich in kein Flugzeug mehr. Und ich steige jetzt einfach konsequent in den Zug. Bin während Corona viel mit dem Auto gefahren. Das will ich auch reduzieren, weil jetzt steige ich einfach wieder in den Zug. Und will zu Hause das Solarpotenzial mal verdoppeln, mit Energiespeichern arbeiten. Und mein nächstes Auto wird mit Sicherheit kein Verbrennerauto sein. Also wenn der jetzt irgendwann seinen Dienst getan hat mit seinen vielen, vielen, vielen Kilometern, was er sehr treu gemacht hat. Und die andere Seite auch herauszufinden, in welcher Balance Ökonomie und Ökologie nebeneinander bestehen kann. So, das ist das, was mich wirklich beschäftigt. So, im Kontext einer veränderten Arbeitswelt ist es natürlich jetzt so die Erkenntnis, es ist egal, mit welcher Firma ich rede, alle Unternehmen tun sich schwer. Die Mitarbeiter, dass überhaupt die Hälfte der Mitarbeiterinnen zurückkommt, natürlich kommen die alle mal, einen Tag oder zwei, aber die vielen Orte der Arbeit, die übergebaut wurden, fühlen sich nicht gut an. Das ist wie eine leere Stadt. So, und das hat natürlich damit zu tun, dass wir durch den Bruch der Rituale während der Pandemie, ich will sagen, viel verlernt haben, aber auch viel vergessen haben. Und wir müssen einfach in ein neues Arbeitsleben zurückführen. Und das betrifft uns alle. Und da bin ich sehr gespannt, wie dieses Experiment gelingt. Weil das ist jetzt noch nicht vorbei. Ich spüre auch, dass viele Unternehmen eine Art Erschöpfung haben, weil sie einfach einen enormen Kraftakt geleistet haben während der Pandemie. Und der Akku ist leer. Der Akku ist leer bei den Menschen, die Angst hatten um Familienangehörige, Freunde. Der Akku ist leer in der Organisation des normalen Familienbetriebs. Und am Ende haben ja die Unternehmen per se ja ganz gut funktioniert. Und jetzt die deutsche Wirtschaft hat die Bücher voll für die nächsten 7 Monate. Und dann denkst du auch, wie diese Erschöpfung, also wann hört die auf und wann macht man dann den, also was ist der Polarstern, dem man dann folgt? Und die Leute sagen, okay, so jetzt geht's los. Halt gibt mir natürlich Vitra. Ich bin, war noch nie so oft auf dem Campus wie während der Corona-Zeit, weil das einfach für mich so eine Art Kraft- und Sehnsuchtsort ist, der mir auf der einen Seite Halt gibt und Orientierung, aber auch immer wieder im Positiven, würde ich mal sagen, ich brauche keinen Arschtritt, aber im Positiven den Ansporn. So ein Teil von uns war ja schon immer die Erneuerung von Organisationen und herauszufinden, was das ist. Die Schwierigkeit ist natürlich da, dass der Zeitstrahl Zukunft, also die Startlinie ist ja mit Corona komplett verschoben worden. Also auf einmal waren alle hinter mir, so ganz direkt dran. Ich konnte den Atem spüren. Ja, und jetzt muss ich erstmal wieder Kilometer machen, dass ich in meinem Zoom-Out einen großen Sprung mache. Ja, und das beschäftigt mich auch.
Ja, da drücke ich dir ganz fest die Daumen dafür. Also, dass du wieder ordentlich in Fahrt kommst und entsprechend ein kleines bisschen Vorsprung generierst.
Ja, genau. Dann kann ich auch sagen, ich kann keine Termine mit euch machen. Ich bin schon im Jahr 2030.
Ja, genau.
Aber um diesen Vorsprung dir herauszuarbeiten, wie machst du es? Nimmst du Kontakt auf mit Experten aus anderen Regionen der Welt, um dich mit denen auszutauschen, oder wie ist das?
Nee, das ist Fleiß. Also es ist viel Lesen, genau, viel Reden. Aber man muss auch hier sagen, Google macht es einem einfach. Du findest, ich baue aktuell mit einem Unternehmen auch so ein Panorama, und da waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr überrascht, was wir heute schon alles über das Jahr 2030 und 2040 wissen. Und die Arbeit ist dann quasi aus all den Fundstücken, die du hast, kulturelle Kontexte zu bilden, quasi daraus so Geschichten, Narrative zu schreiben. Das ist, ich würde mal sagen, so Fleiß oder meine tägliche Arbeit. Ja, so, und der Muskel ist ganz gut trainiert. Das klappt ganz gut. Was mir natürlich fehlt, ist, ich bin jetzt, glaube ich, oh mein Gott, ja, seit, kannst du ausrechnen, ich war Ende Februar war meine letzte Dienstreise letztes Jahr nach Irland. Danach habe ich Deutschland, die Schweiz nicht mehr verlassen. War dann nicht mal in Österreich. Und mir fehlt jetzt, ich brauche diesen ich brauche die anderen Kulturen, weil jetzt die ganze, ich will mal sagen, mein Inspiration Brennholzlager aus der Vergangenheit, da ist jetzt bald kein Holz mehr drin, ja. Ich kann bald nichts mehr zum Schüren haben. Und es wird Zeit, dass wir das Thema in den Griff kriegen und dass ich mal wieder in die Staaten kann und nach Asien. Weil du brauchst diesen Bruch im Kopf. Ja, es ist so, wie soll ich sagen, einer der, ich glaube, irgendwie der Schreiber von Moby Dick, der sagte mal, dass es ihn langweilt, immer den gleichen Weg zu fahren. Er liebt es halt, in so eine verbotene See zu stechen. Ich glaube, es ist auch etwas, was sehr wahrscheinlich, Menschen waren ja nicht immer Nomaden, und sind ja quasi mit den Wirtschaftskreislaufen gefolgt, also mit den Herden damals. Und ich glaube, das ist das ein bisschen genau das, was mir fehlt, wieder den Innovations- und Denkherden zu folgen, die zu besuchen.
Na, ich denke mal, dann spreche ich im Namen von uns allen, dass du bald wieder die Möglichkeit dazu hast, die Akkus oder das Brennholz nachzulegen, sodass das Feuer wieder geschürt wird. Dann hätte ich gesagt, ja, machen wir für heute Schluss, aber ich würde anbieten, lass uns immer mal ein Follow-up machen in der nahen Zukunft, um zu sehen, wenn du in den Staaten gewesen bist, wenn du in Asien gewesen bist, welche Eindrücke du dort mitgenommen hast, weil ich denke mal, da wird die Zeit auch nicht stillgestanden haben, sondern da hat sich auch wieder einiges getan, dass wir dann ja dich wieder on board hier haben, um sich mit dir auszutauschen, was sich so in der Zwischenzeit getan hat. Für alle interessierten Hörerinnen und Hörer, für alle Entscheider da draußen, die jetzt noch mehr über dich erfahren wollen, wo können die das?
Ja, auf der einen Seite vielleicht in den Shownotes mal den Link zu meinem digitalen Archiv einstellen, zu meinem Flipboard, wo mittlerweile über 3000 Whitepapers, Studien, Artikel drin sind oder Videos. Über 70.000 Mal ist drin geblättert worden. Und dann auf LinkedIn stelle ich, würde man sagen, so 2 Beiträge pro Woche, 1 oder 2 meiner Entdeckungen, kommentiere die auf oder verfasse einen kurzen Text, dass der Leser weiß, was ihn da zu erwarten hat. Aber da kündige ich auch, da sind auch all meine Podcasts drin oder Interviews, einfach in meine Beiträge reingehen. Da, und in dem Moment, wenn ich wieder auf Sendung gehe, da findet man das auch, genau. Und ich bedanke mich bei der Freiwilligen Feuerwehr Wolnzach. Ich stehe hier auf deren Parkplatz. So. Um von hier dann die Reise zum Planet Ponyhof anzutreten.
Also ich denke mal, Markus, Tobias, also mir hat super Spaß gemacht. Und ja, drück dir die Daumen für die Zukunft, dass du, wie eben schon erwähnt, bald wieder in die Staaten, bald nach Asien kommen kannst, um dich wieder aufzutanken, was Ideen, Kreativ und Trends angeht. Und ja, freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Und bis dahin, gute Zeit, bleib gesund.
Bleibt gesund, genau, Burschen.
Und
genau.
Gute Fahrt.
Und gute Fahrt, genau.
Ja, und geht mal wieder auf die Lauf- oder auf die Schwimmstrecke.
Spätestens für nächstes Jahr.
Oh mein Gott, ja. Mhm. Macht's gut.
Raphael, ciao, ciao.
Ein gute Heimfahrt wünsche ich mir dir. Mach's gut. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.
Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge des New Work Talk Podcast gefallen hat, neue Impulse für die Arbeit der Zukunft mitgegeben hat und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen zum Thema New Work haben, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann freuen wir uns über Ihr Feedback per E-Mail oder in LinkedIn. Alle Infos und weiterführende Links finden Sie auf unserer Website newworktalk.com. An dieser Stelle bereits vielen, vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der New Work Talk Podcast gefällt, dann können Sie uns mit einer Bewertung oder Ihrer Rezension bei Apple Podcasts unterstützen. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast, wie eben genannt, in Apple, in Spotify, in Google Podcast und Co., um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal sagen
Tobias Augsten,
Markus Blank
und Marco Sommer.